ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Wechseljahre-Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Mit dieser Folge starten wir in Staffel 4. Wir haben für die kommenden Monate viele spannende Themen im Gepäck und wir haben uns auch wieder tolle Gäste eingeladen. Und es gibt eine große Neuigkeit, die verraten wir euch dann später im Podcast. Meine bessere Hälfte in diesem Podcast ist, ihr wisst es, die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Herzliches Hallo nach Hamburg zu Ihnen.
Hallo, liebe Frau Simonsen, ich freue mich sehr.
Frau Schaudig, seit über 2 Jahren sagen wir in unserer Begrüßung, dass sich unser Podcast auch an die Frauen vor den Wechseljahren richtet. Zum einen natürlich, weil man nicht früh genug über die Wechseljahre sich informieren sollte. Zum anderen aber auch, weil es eben schwierig ist, die ersten Anzeichen der Wechseljahre richtig zu deuten. Gerade Frauen mit Mitte, Ende 30 fragen sich dann manchmal, sind das jetzt nur normale Zyklusschwankungen oder deuten sich da schon die Wechseljahre an? Und was sollte ich jetzt vielleicht schon tun? Das soll heute unser Thema sein. Frau Schaudig, und wie immer fangen wir mit ein paar grundlegenden Fragen an. Was sagt eigentlich die Statistik darüber, wann Frauen in die Wechseljahre kommen? Wie alt sind wir da so im Schnitt?
Das ist eine relativ schwierige Frage, die auch nicht wirklich gut untersucht ist. Was gut untersucht ist, ist der Zeitpunkt der letzten Regelblutung. Das passiert ungefähr zwischen 51 und 52 im Mittel. Das heißt, die Hälfte der Frauen hat noch später die letzte Regelblutung und die andere Hälfte, da ist es schon vorher der Fall. Also das ist ja ein Mittelwert. Wann das mit der Perimenopause losgeht, also mit dem Thema, dass es alles nicht mehr so richtig funktioniert, wo auch dann Beschwerden losgehen, wann das wirklich losgeht, dazu gibt es keine gute Statistik. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Beschwerden, die Frauen dann haben, sehr unspezifisch sind. Vielleicht muss man an der Stelle nochmal ein anderes Beispiel sagen. Das sage ich auch meinen Patientinnen oft. Die Wechseljahre, das ist ja nicht so eine Blackbox, wo man einmal reingeht, Tür aufmacht, drin bleibt und irgendwann wieder rausgeht. Sondern so ein bisschen ist es so gerade an der Schwelle dazu. Man macht mal die Tür auf, guckt rein. Dann gibt es vielleicht schon ein paar Symptome, aber dann kann sich das alles nochmal regulieren. Das heißt, Frauen haben vielleicht mal für ein paar Monate unregelmäßige Zyklen, zum Beispiel auch dann mal Schlafstörungen, vielleicht auch mal die ein oder andere Hitzewallung, aber plötzlich regelt sich das alles wieder, der Zyklus ist wieder urwerkmäßig. Sehe ich in meiner Praxis ziemlich oft, dass die Frauen erstmal so kommen, fragen, ist irgendwie komisch, geht mir irgendwie nicht so gut, könnten das die Wechseljahre sein, dann besprechen wir das alles, bei den Blutuntersuchungen kommt in den Fällen meistens gar nichts raus und dann sage ich dann immer so, jetzt gucken wir mal, wie sich's entwickelt. Und manche dieser Frauen kommen dann erstmal gar nicht wieder oder erst nach 2 Jahren und sagen mir dann, nee, das hat sich alles wieder eingespielt. Das heißt also, der wirkliche Beginn der Perimenopause ist super schwer festzulegen und deswegen gibt es auch aus meiner Sicht da keine guten Statistiken drüber. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir überhaupt erst in den letzten 10, 15 Jahren des Probleme oder die Symptome der Perimenopause richtig erkannt haben. Und deswegen ist es auch schwer, da eine Statistik zuzumachen. Ich würde mal sagen, das geht im Schnitt, 3 bis 8 Jahre vor der letzten Regelblutung los. Aber Sie merken schon, wenn ich sage 3 bis 8 Jahre, ist ja eine super große Zeitspanne. Bei manchen Frauen, die merken ja auch gar nichts von der Perimenopause. Die merken nur, irgendwann die Regel hört auf, dann gehen die Hitzewallungen los. Das ist, glaube ich, auch das Problem bei Studien. Je nachdem, was ich zufällig für Frauen in der Studie drin habe, wenn es jetzt nicht gerade 1 Million Frauen sind, je größer die Studienpopulation, desto besser natürlich die Aussage. Aber das schafft man ja gar nicht. Und dann habe ich vielleicht zufällig eine Kohorte erwischt, die diese Perimenopause nur kurz erlebt. Also da wird auch in dieser, es gibt eine wirklich sehr schöne Arbeit, die mal festgelegt haben per Definition, was ist die Perimenopause? Also die sagen klar, wenn die Zyklen variieren um mehr als 7 Tage, also mal 25 Tage, mal 32 Tage, das wäre so das klare Signal, jetzt geht's los. Ich habe aber auch schon manche Frauen, die sagen, es variiert um 4, 5 Tage und trotzdem haben die schon diese klassischen Schlafstörungen. Ich finde ja, die Schlafstörungen sind ganz typisch für so den Beginn, den Startschuss in die Wechseljahre.
Wenn Sie das so sagen, denke ich mir, ja, dann ist es echt schwierig, als Frau irgendwie so zu definieren, was ist denn das jetzt? Also wir kommen mal zu unseren Frauen, so Mitte 30. Die haben vielleicht gerade ihr zweites Kind bekommen und haben abgestillt. Der Zyklus geht wieder los und sie merken dann so, irgendwie ist es ein bisschen anders. Manchmal bleibt vielleicht eine Blutung aus oder auf einmal haben die mehr Schmerzen, wenn die ihre Blutung bekommen. Auf einmal klagen die vielleicht auch über so eine Art PMS vor der Blutung. Beobachten Sie das auch bei Ihren Patientinnen?
Ja, ich beobachte das auch. Und gerade dieses PMS, was Sie ansprechen, und das kann sich ja sowohl in körperlichen Symptomen äußern, also Brustspannen, Blähbauch und solche Dinge, aber auch dieses psychische PMS, was man PMDS nennt, also prämenstruelle dysphorische Störung, habe ich auch den Eindruck, dass das so Richtung Wechseljahre zunimmt. Da schon von Wechseljahren zu sprechen, das ist tatsächlich schwierig. Und im Moment wird ja auch öffentlich und medial so ein bisschen kritisiert. Die Wechseljahre werden viel zu wichtig genommen und jede Frau denkt jetzt, meine Beschwerden sind wechseljahrsbedingt. Ich sehe ja eher umgekehrt, dass Beschwerden von Frauen nicht ernst genug genommen werden und fälschlich nicht den Wechseljahren zugeordnet werden. Aber es ist schon so, durch die große Aufmerksamkeit, die das Thema hat, habe ich schon jetzt manchmal Frauen, die dann mit Mitte 30 kommen, unspezifische Beschwerden haben und fragen, bin ich schon in den Wechseljahren? Ich sehe dann schon manchmal junge Frauen, die so den modernen Siebenkampf bewältigen müssen. Also meinetwegen vollen Job, zwei Kinder, der Ehemann arbeitet auch voll, die haben wenig Hilfe zu Hause, dann wird im Kindergarten ist keine Betreuung oder es wird gestreikt oder es ist, also sind alle krank. Dann denke ich oft so, Mann, oh Mann, das ist schon echt hart und dass diese Frauen erschöpft sind und zum Beispiel sagen, ich habe zu gar nichts Lust mehr, ich habe auch keine Lust mehr auf Sex, dann denke ich immer so im Stillen, bei diesem Megaprogramm, da wäre ich auch erschöpft. Also es ist schwierig, man kann es nicht immer klar definieren, so ein bisschen hinhören, wie ist das Muster der Symptome, haben die plötzlich eingesetzt, gerade die Schlafstörung finde ich jetzt so, wenn einer immer super gut geschlafen hat und plötzlich sagt, ich wach nachts auf und liege 2 Stunden wach, da werde ich ganz hellhörig. Dieses Thema Stimmungsschwankungen, Brain Fog gehört da natürlich mit rein. Man muss aufpassen, dass man nicht alles jetzt den Wechseljahren in die Schuhe schiebt sozusagen, aber man darf auch umgekehrt nicht verpassen, dass das jetzt doch schon Zeichen der Umstellung sind. Also es ist total schwierig festzulegen, wann geht's los.
Aber was passiert denn da bei diesen Frauen Mitte 30? Ist es wirklich dieser Lebensstress, der dann sozusagen uns auch auf den Zyklus schlägt und uns vielleicht das auch alles anders wahrnehmen lässt? Also wieso? Sie haben ja gesagt, die PMS, das nimmt tatsächlich dann auch zu, je älter wir werden.
Ja, ich habe auch Frauen, die haben das, die sagen, das hatte ich nie und jetzt habe ich das plötzlich. Ich glaube schon, dass es eine gewisse Fehlregulation der Zyklussteuerung sein könnte. Und dann verändern sich ja auch im Laufe unseres Lebens die Rezeptoren, also die Empfängerzellen für die Hormone. Mal, das ist total schlecht untersucht. Also ich hypothesiere jetzt so ein bisschen. Ich weiß es nicht ganz genau, woran es liegt. Es ist vielleicht einfach das weniger werden der Eizellreserve und dann die Rückkopplung nach oben, die nicht mehr perfekt funktioniert, da können ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Und ich muss jetzt schon mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass das mit dem Startschuss losgeht, so jetzt sind wir da, sondern das ist eben ein schleichender Prozess. Und ab wann man dann wirklich von Wechseljahren sprechen kann, ist schwer auszudrücken. Ich würde schon sagen, in dem Moment, wo Zyklusunregelmäßigkeiten losgehen, aber die gewisse Störung der Kommunikation zwischen Hirn und Eierstöcken, die könnte schon durchaus 10 Jahre vor der Menopause losgehen, also vor der letzten Blutung. Man sagt auch, dass da dann nur noch 25.000 Eizellen vorhanden sind. Wissen Sie, wenn Sie sowas lesen in einem Artikel oder in einer Studie, dann frage ich mich dann immer ganz ketzerisch, das hat doch keiner gezählt, wie wollen Sie das rauskriegen, ob es wirklich nur 25.000 sind, ich weiß es nicht. Also es ist einfach nur, man sieht auch, wenn man zum Beispiel feingewebliche Schnitte vom Eierstock untersucht, dann sieht man, da sind schon sehr, sehr, sehr viel weniger Eizellen da. Also ob das jetzt 25.000 sind oder mehr oder weniger, ist die Frage. Aber man sieht einfach, in dem Moment, wo es weniger Eizellen werden unten im Eierstock, ist die Rückkopplung gestört. Und das kann einfach in diesem extremen Feintuning des Zyklus eine Störung machen. Hat sicherlich dann schon auch was mit der starken Belastung zu tun. Aber da würde ich, glaube ich, jetzt gerade bei einer Frau Mitte 30 nicht grundsätzlich von Wechseljahren sprechen. Das kommt so ein bisschen auch drauf an, hat die nur ein PMS, hat die noch andere Symptome? Und ich muss leider nochmal drauf kommen, wie ist der Zyklus? Es ist ja schon so, dass sich der Zyklus bei Frauen, wenn sie älter werden, prinzipiell verkürzt. Dazu gibt es Daten. Also das habe ich schon vor vielen Jahren mal gelernt. Also die 25-Jährige hat einen 28-Tages-Zyklus, also die durchschnittliche. Mhm. Und je älter wir werden, desto stärker verkürzt sich der Zyklus. Also die 40-Jährige hat im Schnitt einen 26-Tages-Zyklus. Ja, woran wir schon sehen, ist 2 Tage kürzer. Da muss man sich fragen, warum? Das liegt daran, dass die Follikelreifungsphase, das ist die Phase der Reifung der Eizelle bis zum Eisprung, die ist normalerweise 14 Tage, dann kommt der Eisprung, dann geht nochmal 14 Tage die Gelbkörperphase und diese Follikelreifungsphase am Anfang, die wird kürzer und es hat auch was damit zu tun, dass das Gehirn, das Zwischenhirn, die Eizellen stärker antreibt zu wachsen. Und warum tut das Zwischenhirn? Wahrscheinlich, weil es ein Signal von unten kriegt, das funktioniert nicht mehr alles so super gut. Hier sind nicht mehr so super gute Eizellen und nicht mehr so viele. Und dann, na, dann drückt der Hypothalamus aufs Gas, also sagt so, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Gas geben. Schwächel da mal nicht so rum. Dann ist die Eizellreifungsphase etwas kürzer. Dann kommen aber auch Eizellen zum Sprung, wo die Hülle nicht so ausgereift ist. Das heißt, die Produktion von Hormonen der Gelbkörperphase ist abhängig davon, wie gut war die Qualität der Eibläschenreifung vor dem Eisprung. Sie sehen schon, das ist super kompliziert.
Und das heißt, dann habe ich zu viel Östrogen oder besser gesagt zu wenig Progesteron zu dem Östrogen?
Nein. Das kann genau auch umgekehrt sein. Wir sehen auch immer wieder Frauen, die haben im Verhältnis zu wenig Östrogen, aber ausreichend Progesteron. Und dann sagen wir immer, vermutlich wurden vorm Eisprung keine optimalen Kriterien der Follikelreife erreicht. Das ist so ein medizinischer Spruch, den schreibe ich auch sogar manchmal in Arztberichten rein. Und dann sehen wir tatsächlich, dass nach dem Eisprung zwar ausreichend Progesteron, aber ein bisschen zu wenig Östrogen produziert wird. Also es gibt beides. Es gibt ein zu wenig an Progesteron, aber es gibt auch ein zu wenig an Östrogen. Okay. Und das wird ja immer behauptet, das ist alles der Progesteronmangel. Also ich sehe wahnsinnig viele Laborbefunde, weil ich auch für ein Labor arbeite. Und mir fällt einfach auf, dass ich auch gerade bei diesen Frauen so jenseits der 35, 40, wo es ja vielleicht sogar noch um den Kinderwunsch geht, also ja, da sehe ich immer wieder Fälle, die in der zweiten Zyklushälfte relativ zu wenig Östrogen haben. Da kann man nicht vom Östrogenmangel sprechen, aber im Verhältnis zu einer vielleicht super guten Progesteronleistung haben die manchmal eben relativ wenig Östrogen.
Und wie könnte sich das dann äußern?
Da gibt es auch keine Daten zu, aber vielleicht eben in mehr PMS, weil wir wissen ja, dass das eigene Progesteron wahrscheinlich der Auslöser für diese Stimmungstiefs in der zweiten Zyklushälfte sind. Mhm. Also das und vielleicht zu wenig Östrogen. Wenn wir wenig Östrogen haben, wird weniger Serotonin gebildet im Hirn. Das ist jetzt alles nicht gut untersucht, was ich sage, aber das sind so die
Aber so erklärt man sich das.
Überlegungen, so in die, ja, und das ist auch wieder bei jeder Frau anders. Wissen Sie, dann gibt es natürlich welche, die haben mehr Östrogen als Progesteron und da ist jeder Körper auch anders. Also man kann schon sagen, dass so 10 Jahre vor der letzten Regelblutung, da ist der Eizellvorrat schon so weit reduziert, dass dieser Dialog beginnt, durcheinander zu geraten.
Und das ist aber nicht unbedingt, dass Sie dann schon sagen, wow, die sind in den Wechseljahren, sondern das ist so ein Vorspiel.
Nee, genau. Okay. Das haben Sie gut gesagt, das ist das Vorspiel. Und Ja, und dann, und irgendwann, wissen Sie, ist vielleicht das Fass dann übergelaufen, in dem Sinn, dass dann doch der Dialog so durcheinander gerät, dass dann auch der Zyklus durcheinander kommt. Mhm. Und dann geht's richtig los. Dann, wissen Sie, dann sind ja auch diese anderen Symptome, plötzlich mehr Migräne, plötzlich Schwindel, Herzklopfen, Konzentrationsschwierigkeiten und diese depressive Verstimmung. Das haben wir ja auch schon mehrfach auch im Podcast gesagt, dass das eine vulnerable Phase ist, also eine verletzliche Phase für das Aufflackern oder Neuauftreten einer Depression oder depressiven Störung und auch einer bipolaren Störung.
Jetzt haben wir ja gesagt, manchmal fehlt dann Östrogen, dann im Verhältnis dann doch zu viel Progesteron, dann kommt es vielleicht zu diesen PMS-Beschwerden. Sie haben aber auch schon gesagt, viele Frauen berichten über spannende Brüste. Das ist ja ein typisches Zeichen für zu viel Östrogen. Und da habe ich gelesen, das liegt daran, dass es dann oft zu Zyklen kommt, wo es keinen Eisprung gibt.
Also das ist so ein Mythos aus meiner Sicht. Ich habe jetzt gerade vor kurzem erst wieder eine Arbeit gesehen, da hat man wirklich langfristig Frauen in dieser Übergangsphase untersucht. Es ist eine ganz große Studie aus USA, die Swan Study, Women's Health Across the Nation. Da hat man geguckt, wie viele Zyklen sind eigentlich ohne Eisprung. Oder die haben einfach nur nach einer Progesteronwirkung geguckt dann. Und da hat sich rausgestellt, dass er letztendlich noch bis 2-3 Jahre vor der letzten Regelblutung, also da sind wir ja dann schon weit fortgeschritten im Klimakterium, immer noch 70% der Zyklen, in 70% der Zyklen wird Progesteron produziert. Was immer heißt, da muss irgendwie ein Eisprung gewesen sein. Das heißt also, so einfach ist es einfach nicht. Ich glaube, dass man immer sagt, dann bleibt immer mal der Eisprung aus. Das ist eine zu lapidar hingeworfene Äußerung. Mhm, das kann durchaus mal sein. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass durch dieses Feuer aus dem Hypothalamus, also aus der Hirnanhangsdrüse, reifen ja manchmal mehrere Eizellen. Die kommen dann tatsächlich nicht alle zum Sprung, aber wir haben dann vielleicht die Östrogenproduktion mehrerer Eibläschen und das natürlich mehr Östrogen als sonst. Das ist diese Östrogendominanz, von der wir immer sprechen. Also Sie sehen schon, es ist echt kompliziert. Es wird immer so ein bisschen impliziert, dass jeder zweite Zyklus ohne Ovulation bleibt. Und das ist eben nicht der Fall.
Und wie kommt das eigentlich zustande, dass das Ei zwar reift, aber dann gar nicht platzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir nicht so ganz genau. Da sind eben die, da sind irgendwie die Steuerungsmechanismen durcheinander. Und warum das dann nicht platzt, das wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Da irgendwas geht da schief. Warum? Das ist eine gute Frage, Frau Simonsen. Ich weiß es auch nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht.
Und was wird dann mit dem Ei, wenn das nicht platzt? Das reift ja vor sich hin.
Ja, das ist eine gute Frage. Das reift vor sich hin. Das wird dann größer und größer. Das kriegt ja durchaus noch von oben das Signal, dass es da noch weiter vorhanden bleibt. Normalerweise ist das Eibläschen vorm Eisprung ungefähr 2,5 bis 3 Zentimeter groß und die Größe ist auch ziemlich deckungsgleich mit der Anzahl an Östrogen, was produziert wird. Also wir können immer so ungefähr sagen, naja, ein Eibläschen, was ich da sehe von 25 Millimetern, also 2,5 Zentimeter, das wird demnächst platzen und es macht, ich sag's jetzt mal tatsächlich, ist ganz hübsch, weil die Zahlen sich ähneln, ungefähr 250 Pikogramm Östrogen. Also ich meine, diese Zahlen, da muss man sich schon ein bisschen mit auskennen, wenn ich die jetzt hier mal im Podcast so reinwerfe. So, also vorm Eisprung, sagen wir, ist der Östrogenspiegel ungefähr 300. So, und jetzt platzt das Eibläschen nicht. Und was dann passiert, ist, dass dieses Eibläschen an Größe zunimmt. Das kann dann auch mal 5 cm sein, 6 cm. Das sieht man im Ultraschall als Zyste. Eine Zyste ist ja nichts anderes als ein flüssigkeitsgefüllter Hohlraum. Und eine Zyste denkt man immer erst an was Krankhaftes, muss aber gar nicht sein. Also wenn Sie so wollen, hat unser Eierstock jeden Monat eine Zyste. Aber diese Zyste wird dann größer, das nennt man Follikelpersistenz. Das heißt, das Eibläschen, das heißt Follikel, bleibt da, also persistiert und wächst sogar noch und macht dann auch entsprechend viel Östrogen. Das kann dann mal ein Östrogenspiegel von 500, 600 sein. Warum das nicht platzt, Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay.
Das hat schon mit dieser ganzen Dysregulation was zu tun und dem Durcheinandergeraten der ganzen Steuerungsmechanismen von oben. Und irgendwann verglüht dieses Eibläschen sozusagen und dann fällt es in sich zusammen. Also man muss sich auch da keine Sorgen machen, dass man sagt, oh mein Gott, ich habe eine Zyste, die muss jetzt operiert werden. Da muss man den Ball ganz flach halten und sagen, okay, wir warten jetzt erstmal. Also diese Follikel, die kommen und gehen und die verschwinden dann meistens.
Manchmal tut aber sehr schmerzhaft, ne? Manchmal platzen die dann auch.
Ja, das kann schmerzhaft sein. Manchmal kann die platzen. Aber nicht so oft. Also ich sage dann manchmal meinen Frauen, jetzt machen Sie mal keinen Rock'n'Roll und stellen Sie nicht so sehr auf den Kopf und wilde Bewegungen, weil da kann sich das auch mal drehen. Das ist eigentlich noch dramatischer. Dann dreht sich sozusagen der Eileiter um diese Zyste herum. Das ist eine blöde Situation, weil wenn sich was dreht, dann kann auch was abklemmen. Das macht Schmerz und muss auch manchmal operiert werden. Aber im Prinzip sind diese Zysten Follikelpersistenzen harmlos, aber wenn ich sage, die machen richtig viel Östrogen, was macht es? Brustspannen und Wassereinlagerung auch sehr, sehr gerne mal so ein bisschen aufgequollen sein. Also viel Östrogen führt zu Wasseransammlung im Gewebe. Also das kann schon mal unangenehm sein. Und jetzt muss man sich nochmal überlegen, wenn ich vorhin gesagt habe, manchmal reifen dann mehrere Eizellen hintereinander oder Eibläschen, dann machen die natürlich so eine Summenleistung von viel Östrogen aus mehreren Eibläschen. Manche von denen kommen dann zum Sprung. Das hatten wir ja auch schon mal in früheren Folgen. Manchmal gibt es sogar während der Blutung nochmal einen zweiten Eisprung. Ich sehe das immer wieder. Das ist aber dann schon was in der fortgeschrittenen Perimenopause passiert.
Ja, wollte ich gerade sagen, das haben wir ja beschrieben, was auch diese Probleme macht dann oft in der Zeit, ne?
Also das betrifft nicht die 35-jährigen Frauen, die so ein bisschen Beschwerden haben, aber es kann natürlich auch mal sein, vielleicht ist diese eine 35-Jährige eine von denen, wo die letzte Blutung mit 45 ist. Und das können wir ja nicht vorhersagen, wissen Sie? Also es gibt ja Frauen, da ist einfach die letzte Blutung mit 45. Ich habe vorhin gesagt, der Mittelwert ist 51, 52, aber die Hälfte der Frauen, da passiert es früher. Wenn ich jetzt jemand habe, wo das mit 45 Schluss ist, dann kann das schon mal mit 35 so allmählich ungemütlich werden. Und das ist das Problem, wir wissen es nicht. Das können wir nicht vorhersagen. Wir haben so einen Parameter, den man vielleicht mal messen kann, das ist dieses AMH, das ist das Anti-Müller-Hormon, was eigentlich vor allen Dingen im Rahmen der Kinderwunschbehandlung gemessen wird. Das spiegelt ein bisschen wider, wie viele Eizellen sind denn da eigentlich noch. Und wenn der Wert niedrig ist, dann kann es schon sein, dass wir so auf dem Weg sind in die Wechseljahre. Ich habe gerade gestern einen Laborbefund gesehen von jemanden, die eigentlich Kinderwunsch hat und die ist 35 und was war? Die hatte tatsächlich zum Menstruationszeitpunkt gerade einen Eisprung. Da muss man dann diskutieren, ups, das könnte jemand sein, wo der Eizellvorrat relativ früh zur Neige geht. Das ist für jemand, der dann noch ein Kind will, natürlich schon schwierig, weil da muss man nochmal Gas geben und sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass die möglichst schnell schwanger wird. Das schafft man dann auch durchaus noch. Aber das sind die Fälle, wo es vielleicht auch die Wechseljahre wirklich früh losgehen. Ich würde mal sagen, die wirklichen perimenopausalen Beschwerden können ungefähr 8 bis 10 Jahre vor der letzten Regelblutung losgehen. Und jetzt ist es natürlich sehr variabel, wann hat die Frau die letzte Regelblutung? Kann ja auch mit 55 sein, dann geht es ja frühestens mit Mitte 40 los mit den Beschwerden. Und das ist so schwer vorhersehbar. Und jede Frau ist anders.
Das müssen wir einfach oft sagen, ne? Weil man kann da wirklich keine Regel aufstellen sozusagen. Ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass der Körper schlauer ist, als wir vielleicht denken und schon merkt, der Eizellvorrat geht langsam dem Ende entgegen und spart sich dann Eizellen auf. Das würde ja heißen, es reift dann vielleicht auch gar keine in dem Zyklus.
Das glaube ich nicht.
Okay.
Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, ich sage an der Stelle gerne, die Hirnanhangsdrüse ist zu dumm zu kapieren, dass aus dem Eierstock nichts mehr rauszuholen ist. Deswegen bleibt das FSH, das ist follikelstimulierende Hormon, ja nach der letzten Regelblutung für den Rest unseres Lebens ganz weit oben. Die Hypophyse gibt sozusagen nicht auf. Die feuert immer noch weiter auf diesen armen Eierstock, in dem keine Eier mehr sind. Also ich glaube, dass das nicht ein Aufsparmechanismus ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Hirnanhangsdrüse verzweifelt ist, dass aus dem Eierstock nichts mehr rauszuholen ist und deswegen eher Gas gibt und nicht Eizellen aufspürt. Und Sie haben gesagt, weil dass es in dem einen Zyklus keinen Eisprung gibt. Es ist ja nicht so, dass wenn das Eibläschen nicht platzt, dass dann die Eizelle konserviert ist, wie im Kühlschrank, sondern die geht dann zugrunde. Irgendwann geht dieses Eibläschen zugrunde und diese Eizelle verschwindet irgendwo im Bauchraum und geht zugrunde.
Gibt es die Möglichkeit, dass gar keine Eizelle reift in dem Zyklus?
Nein, gut, dass Sie es fragen. Nee, man muss es vielleicht nochmal anders erklären. Die Eizelle selber reift ja nicht, sondern was reift, ist die Hülle der Eizelle. Da sind Eizellen da, die sind umgeben von einer Hülle. Die schlummern da im Eierstock im Dornröschenschlaf. Ja, das sind die sogenannten Primordialfollikel. Die kriegen wir ja schon bei Geburt mit auf dem Weg. Die machen erstmal gar nichts. Und die werden dann mit der Pubertät erweckt. Und dann geht immer eine Kohorte, geht aus dieser Dornröschenschlaf-Population, geht über in eine Reifung. Dann reifen die 3 Monate. Das sind dann, wird dann zum Primärfollikel, Präantralfollikel und so weiter. Die reifen so 3 Monate. Vor sich hin. Das ist immer eine relativ große Kohorte, die da so quasi sich auf den Weg macht. Die werden sozusagen rausgeholt aus dem Primordialfollikel-Pool und dann werden die zu Primärfollikeln reifen für 3 Monate. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Am D-Day, Tag 1 des Zyklus, schafft es immer nur eine, um dann den Eisprung zu erreichen. Die anderen 20, 30, 40, keine Ahnung, vielleicht auch nur 5, die sich warm gelaufen haben, die gehen sowieso zugrunde. Auch die Eizelle da drin geht zugrunde. Die Eizelle ist schon eine relativ sensible Struktur. So, jetzt macht eine einzige Eizelle mitsamt ihrer Hülle, sagt, die macht sozusagen das Rennen, die geht an Tag 1 des Zyklus an den Start. Und jetzt, aufgrund von Steuerungssignalen aus der Hirnanhangsdrüse, beginnt die Hülle der Eizelle zu reifen. Es reift also nicht das Ei, sondern die Hülle des Eis. Und die wird immer größer, die macht dann erstmal ganz viel Östrogen für 14 Tage, immer mehr, wächst auf 3 Zentimeter, dann platzt diese Hülle, gibt das die Eizelle frei, die wandert dann in den Eileiter. Und jetzt nochmal ganz wichtig, diese Eizelle lebt nur 12 Stunden. Das heißt, nach dem Eisprung muss es innerhalb von 12 Stunden zur Befruchtung kommen. Danach ist Schluss. Die Spermien leben ja viel länger. Die warten schon im Eileiter sozusagen begeistert darauf, dass jetzt so eine Eizelle mal endlich hier vorbeikommt. Die stürzen sich, ganz viele Spermien stürzen sich auf die Eizelle. Auch da ist wieder so ein Selektionsprozess. Nur ein Spermium macht das Rennen, befruchtet, dann dringt sozusagen in die Eizelle rein. Die haben ja so ein kleines Köpfchen, die bohren sich richtig rein in diese Eizelle und dann kommt es zur Befruchtung. Jetzt geht es aber wirklich ins Eingemachte und tief rein. An der Stelle gehe ich jetzt mal nicht mehr ins Detail. Aber entscheidend ist, dass die Eizelle nach dem Eisprung nur 12 Stunden überlebt. Und wenn es da keine Befruchtung gibt, dann geht die einfach zugrunde. Deswegen glaube ich, diese Überlegung, dass man Eizellen aufspart, also die gehen einfach ein, wenn sie da rumliegen. Also in dem Moment, wo die aus dem Primordialfollikel-Pool raustreten, ist die Lebenszeit dieser Eizellen zwangsläufig begrenzt. Die überleben mal auf jeden Fall diese 2-3 Monate des Warmlaufens bis zum ersten Zyklustag. Die eine macht's dann, wenn sie nicht befruchtet wird, hat sie Pech gehabt, geht sie auch zugrunde. Also es ist nicht so, dass die sich irgendwo sammeln und sagen, okay, wir blasen jetzt zum nächsten Angriff. So ist es nicht. Und diese 20, 30, die sich warm gelaufen haben, gehen sowieso zugrunde. Das heißt, das ist das Schicksal.
Dann frage ich jetzt nochmal anders. Könnte es sein, dass die sich vielleicht warm laufen da 3 Monate, dass aber die eine besondere Eizelle nicht ausgewählt wird?
Dann hätten wir dann gar keinen Zyklus. Dann geht sofort das FSH hoch und dann haben wir vielleicht Hitzewallungen. Das ist theoretisch möglich. Das ist natürlich auch nicht gut untersucht, das könnte theoretisch sein, aber das setzt eigentlich voraus, dass da schon nur ganz wenige Eizellen an den Start gegangen sind. Das ist schon möglich, die machen so ein bisschen Östrogen und vielleicht schafft es dann keine, aber nicht mit dem Ziel, irgendwas zu sparen, das funktioniert nicht, sondern dann ist der ganze der ganze Dialog bereits so gestört, da sind wir dann schon weit fortgeschritten in der Perimenopause. Da gehen wir dann schon massiv auf die letzte Regelblutung zu.
Oder könnte es sein, dass vielleicht sowas auch mal vorkommt, weil es irgendwelche äußeren Umstände gab, zum Beispiel eine Corona-Infektion. Das haben uns ja Frauen auch geschrieben, dass sie nach Corona-Infektion irgendwie eine Weile keine Blutungen hatten oder sehr unregelmäßig. Gibt es sowas auch bei den jüngeren Frauen, dass das dann der Auslöser ist?
Das, was sie anspricht mit der Corona-Infektion, finde ich unglaublich aufregend. Und da wissen wir eigentlich noch wahnsinnig wenig drüber. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Patientinnen auch in der Praxis gehabt, die nach einer Corona-Infektion vorzeitig in die Wechseljahre gekommen sind. Was ich ganz verrückt fand, war, dass sich das aber nach einem Jahr wieder erholt hat. Das ist eigentlich was gar nicht geht. Also wir sagen immer, also einmal Wechseljahre, immer Wechseljahre. Bei denen hat sich das irgendwie erholt. Und ich weiß es nicht. Ich könnte mir da vorstellen, das ist so eine Hypothese, dass quasi die Follikel, die sich warm laufen, also die Eibläschen mit Eizelle, die sich in dieser Drei-Monats-Phase befinden, des sich warmlaufens für den ersten Zyklustag, dass die tatsächlich durch das Virus angegriffen werden. Und ich weiß aus einem Forschungsinstitut im UKE, die haben bei verstorbenen Corona-Patientinnen die Eierstöcke untersucht und die waren voller Virus. Also dieser Virus ist insbesondere bei dramatischen Verläufen überall, also auch im Eierstock. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Und dann habe ich, das ist aber auch eine reine Hypothese, es wäre vielleicht denkbar, dass quasi der Primordial-Follikelpool, das sind die im Dornröschenschlaf da schlummern, dass der irgendwie nicht angegriffen wird. Das ist ein relativ, wie soll ich es mal sagen, ja, man kann sagen, geschütztes Areal. Und vielleicht auch sehr robust oder vielleicht auch indolent, keine Ahnung, wie man das jetzt aussprechen will, kann man ja gut und schlecht sehen. Die scheinen nicht so betroffen zu sein, aber gerade die sich warm laufen und das erklärt, sind vielleicht betroffen und es erklärt vielleicht, dass das auch der Grund ist, warum die dann ein paar Monate keine Regelblutung haben. Also da gibt es ja auch Daten zu, dass eine Covid-Infektion zu Blutungsstörungen führt. Bei Frauen habe ich auch gar nicht wenige in der Praxis gesehen. Und ich finde eben dieses Phänomen interessant, dass ich auch den Eindruck habe, dass bei manchen Frauen eine Covid-Infektion auch vorzeitige Wechseljahre ausgelöst hat. Das finde ich sehr interessant und wir werden da auch noch mal ein bisschen forschungsmäßig ein bisschen Hirnschmalz reinstecken.
Und wäre das nur Covid oder könnte es auch andere Viren geben?
Es kann auch andere Viren sein. Was ja bekannt ist, dass wenn Teenager, Jungs Mumps kriegen zum Beispiel, dass man dann weiß, dass das zu einer Entzündung des Hodens führt und die dann tatsächlich unfruchtbar werden und nicht mehr zeugungsfähig sind. Und zwar für den Rest ihres Lebens. Das weiß man von Mumps bei Jungs. Bei Mädchen ist es nicht so gut untersucht. Und es gibt aber auch da Berichte, dass es zu Eizellentzündungen führt. Und auch offensichtlich da aber der gesamte Pool an Eizellen betroffen ist. Es ist aber sehr viel seltener als bei Jungs. Und deswegen wahrscheinlich auch nicht so bekannt. Und jetzt haben wir das Problem oder die positive Entwicklung, dass heutzutage keiner mehr Mumps kriegt, weil sie Gott sei Dank alle geimpft sind. Das heißt, ich habe das mal recherchiert, weil ich tatsächlich eine Patientin habe, die mit 12 Jahren, also gerade in der Pubertätsphase, wenn der Eierstock so aufwacht, hatte die einen Impfdurchbruch und hat eine schwere Mumpsinfektion gehabt, sogar nochmal mit Rezidiv nach 4 Wochen. Und die ist jetzt vorzeitig in den Wechseljahren mit 30. Und ich, meine persönliche These ist, das war diese Mumpsinfektion, die offensichtlich sehr viele der Eizellen zerstört hat. Wir wissen es auch von HIV. Bei Herpes wird es diskutiert. Also es ist schon so, dass Viren was machen können mit diesen Eizellen.
Und an dieser Stelle machen wir eine kleine Unterbrechung für unseren heutigen Hörtipp.
Wir sind ja wirklich gern gut informiert.
Ja, aber wir sind halt selten einer Meinung.
Und deswegen müssen wir auch dauernd miteinander diskutieren über eigentlich alles. Seit 30 Jahren geht das jetzt schon so.
So lange sind wir nämlich schon befreundet und fast so lange machen wir schon irgendwas mit Reden.
Und das machen wir jetzt auch jede Woche in unserem Podcast 7 Tage wach von RBB24. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir reden in 7 Tage wach über die wichtigsten Themen und Nachrichten der letzten 7 Tage.
Dazu lesen, hören und sehen wir alles, was wir in die Finger kriegen und präsentieren euch die Ergebnisse in schlanken und spannenden 30 Minuten.
Inklusive Debatte, weil ohne wird es nicht gehen.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Jetzt kommen wir aber mal zu der Frage, was können die jungen Frauen dann tun, wenn sie so Unregelmäßigkeiten schon bemerken? Was machen sie dann mit denen? Also die ist 35 und kommt zu ihnen und sagt irgendwie, die Blutung ist mal da, dann ist sie nicht da, ich habe PMS, manchmal auch spannende Brüste. Was geben sie der oder was empfehlen sie ihr?
Also das kommt schon mal sehr darauf an, wie stark der Leidensdruck ist. Das ist immer das Allerwichtigste. Also wenn die sagen, ja, das ist so ein bisschen blöd und könnte das irgendwie frühe Wechseljahre sein, oder dann frage ich erstmal, wie stark beeinträchtigten sie das? Und wenn die dann sagt, ach naja, ich nehme das wahr, aber ich kann damit leben. Man kann dann mal pflanzliche Sachen versuchen. Es wird dann gerne mal Mönchspfeffer gegeben. Das ist jetzt die Spezialität von unserer Frau Dr. Zeun. Da kenne ich mich, gebe ich zu, nicht so aus. Das machen wir aber immer mal. Und wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, manchmal regelt sich das ja dann auch erstmal wieder für eine Zeit. Wenn die Patientin stark leidet und sagt zum Beispiel, ich schreie jetzt nur noch meinen Mann an in der zweiten Zyklushälfte. Meine Kinder sagen, Mami, ich glaube, du bist kurz vor der Regel. Ich habe Probleme im Job. Ich heule nur noch. Ich möchte eigentlich von der Brücke springen. Also das sind so Dinge, wo ich sage, okay, das ist jetzt einfach zu viel. Da ist es ja so, dass wir wissen, dass dieses PMDS durch das körpereigene Progesteron ausgelöst wird. Das heißt, der Ansatz ist Eisprung unterdrücken. Was wir natürlich mit der Eisprungunterdrückung auch regeln können, ist, dass ein gewisses Durcheinander der Hormonproduktion des eigenen Körpers ausgeglichen oder geglättet wird. Muss man natürlich sagen, was macht man da? Klassische Antibabypille kann man geben, eine Kombinationspille. Da macht man ja quasi ein Knockout des Eierstocks. Also man fährt den Eierstock völlig runter und ersetzt die Hormone, die sonst der Körper produziert. Beim Gelbkörperhormon ist es natürlich ein synthetisches Gestagen, weil man nur damit den Eierstock unterdrücken kann. Mit bioidentischem Progesteron kann man das nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass in dieser Phase das bioidentische Progesteron meistens nichts bringt. Bei manchen Frauen kann man sagen, wir geben das 14 Tage in der zweiten Zyklushälfte quasi, um den Zyklus zu unterfüttern. Bei manchen funktioniert das. Aber nach meiner Erfahrung, bei vielen Frauen eben nicht. Und dann kommt diese Strategie, die wir ja auch in der fortgeschrittenen Perimenopause auch oft empfehlen, irgendwie den Eisprung und den Zyklus unterdrücken mit entweder einer Kombinationspille oder mit einer östrogenfreien Pille und einem Östrogen dazu, je nach Bedarf. Also das ist individuell unterschiedlich und da muss man schon auf den Einzelfall sehr genau gucken. Ich habe wirklich viele Frauen, die mit Ende 30, Anfang 40 anfangen mit so einer östrogenfreien Pille und damit auch relativ gut über die Perimenopause drüber kommen. Also das ist dann schon nochmal eine Option. Aber es ist ein Eingriff in die Vorgänge des Körpers und das wollen nicht alle.
Ja.
Verstehe ich
ja,
auch.
Ja, und viele Frauen wollen dann auch irgendwie ab Mitte 30 doch keine Pille mehr nehmen. Manche vertragen sie auch dann nicht mehr so gut, kriegen Migräne in der Pillenpause. Kommen wir nochmal zu diesem Mönchspfeffer zurück. Das ist ja ein pflanzliches Arzneimittel. Das ist in Studien, die Wirkung ist ja erprobt. Was geben sie dann? Wie lange nimmt man das? Wann sieht man, ob das wirkt?
Also man sollte auf jeden Fall das jetzt nicht im Drogeriemarkt kaufen, sondern man sollte es auf jeden Fall in der Apotheke kaufen und, das haben wir ja beide von Frau Dr. Zeun gelernt, drauf gucken steht drauf Arzneimittel. Und das heißt, wenn das da drauf steht, dann ist es jedenfalls untersucht und getestet. Und das würde ich machen. Und ich würde tatsächlich, da stehen dann, es gibt verschiedene Präparate, ein höher dosiertes Präparat nehmen. Ich will jetzt auch aus Werbungsgründen jetzt keins nennen. Ich habe auch da keinen unbedingten Favorit. Ich sage, nehmen Sie die höchste Dosis, die in der Packung steht. Das ist ein bisschen variabel. Es gibt Präparate, da muss man zwei am Tag nehmen. Es gibt welche, muss man einen am Tag nehmen. Und dann mal wirklich erstmal langfristig. Also Monate auf jeden Fall. Und dann guckt man mal nach 3 Monaten, hat es irgendwas gebracht, hat es nichts gebracht. Das muss man einfach im Einzelfall gucken.
Und da haben Sie aber auch Fälle, wo sich das wieder einpendelt.
Ja, ich habe Fälle, wo die Frauen sagen, ach, es ist irgendwie wieder besser reguliert. Ich weiß natürlich nicht, Frau Simonsen, ist es jetzt, weil das sowieso sich wieder reguliert hätte. Das haben wir ja vorhin gesagt, das gibt es ja immer mal, so ein Auf und Ab. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das den Frauen gut tut.
Und gibt es eigentlich Erhebungen, wie viel der Lebensstil ausmacht? Da wird ja mittlerweile viel drüber geschrieben und gesprochen, dass zum Beispiel der Zuckerverzicht sehr gut ist für uns Frauen und für unseren Zyklus. Viele sagen auch, nicht mehr so viel Kaffee trinken und vor allen Dingen bei der Ernährung auch nicht diese hochverarbeiteten Lebensmittel zu sich zu nehmen. Geben Sie da auch Beratung?
Also ich muss dazu sagen, das ist tatsächlich nicht meine Expertise. Ich habe Patienten, die gehen dann zu entsprechenden Experten oder Expertinnen. Und ich habe auch Patientinnen, die sagen, das hat mich total nach vorne gebracht. Insofern glaube ich auch, dass das im Einzelfall was bringt. Ich selbst muss Ihnen sagen, ich kann da wenig zu sagen. Ich bin einfach kein Ernährungsexperte. Ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. Ich habe eine Patientin, die ist so in dieser Übergangsphase, hat aber auch insgesamt sehr viel Stress und die Regel ist auch aus stressbedingten Gründen ausgeblieben. Also wenn wir viel Stress haben, schaltet das Hirn auch den Zyklus aus. Das muss man schon mal sagen. Okay. Das ist auch der gleiche Mechanismus. Der greift bei magersüchtigen Frauen. Da sagt einfach der Organismus, oh, in dieser Situation ist es für meine Frau, also meinen Körper, nicht gut, eine Schwangerschaft zu produzieren. Also wenn jemand auf der Flucht ist, im Krieg, es gibt den Begriff der Kriegsamenorrhoe. Aber auch wenn junge Frauen unter starkem Strom stehen, dann schaltet der Körper den Zyklus aus. Also das ist ja eigentlich ein ganz, ganz gesunder Mechanismus. Und das Gleiche passiert, wenn zu wenig Energiereserven da sind, dann wäre es ja auch nicht sinnvoll, schwanger zu werden. Das ist der Mechanismus bei Essstörungen. Das hat aber nichts damit zu tun, wie viele Eier noch da sind, sondern das ist eine völlig andere Schiene. Und ich hatte eben neulich eine Patientin, die seit Jahren mit heftigen Schlafstörungen kämpft. Wir haben alles Mögliche versucht, pflanzliche Präparate, auch mit einem niedrig dosierten Antidepressivum. Irgendwie sind wir mit nicht so richtig klargekommen. Und jetzt hat die mir erzählt, sie hat ihre Ernährung total umgestellt. Sie war bei jemandem, der sie diesbezüglich beraten hat und plötzlich schläft sie. Da war ich sehr beeindruckt. Und habe gedacht, wow, ich habe nicht so richtig rausgefunden, was da genau geändert wurde. Aber irgendwie hat es funktioniert. Problem ist, glaube ich, dass da viele Leute unterwegs sind, wo es nicht so fundiert ist, aber es sind auch viele Leute unterwegs, die, glaube ich, wirklich das gut beraten. Und dann muss man auch nochmal sagen, dass es ja durchaus auch Lebensmittel gibt, die bestimmte Vorgänge im Körper günstig oder ungünstig beeinflussen. Beim Kaffee ist es wirklich sehr unterschiedlich. Da gibt es tatsächlich Studien, die sagen, Kaffee ist gut, Kaffee ist schlecht. Wenn ich jemanden habe mit einem chronisch niedrigen Blutdruck, sage ich zum Beispiel, trinken Sie mal ordentlich Kaffee. Also da wäre ich sogar gar nicht so apodiktisch. Was sicher schlecht ist, ist Alkohol. Das wissen wir inzwischen wirklich ganz sicher. Und natürlich Convenient Food, also diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel. Sie haben es gerade schon gesagt, zu viel Zucker ist alles schlecht. Also ich glaube, dass man schon durch eine gute und ausgewogene Ernährung ganz viel machen kann. Und es gibt da ja auch verschiedene Bücher zu, auch diese Geschichte, dass man möglichst divers sich ernähren soll im Hinblick auf pflanzliche Lebensmittel. Also so diese Faustregel, man sollte pro Woche mindestens 30 bis 40
verschiedene pflanzliche Lebensmittel
verschiedener pflanzlicher Herkunft essen.
Wir haben das ja beide mal probiert, ne?
Ja, wir haben es probiert und Sie werden lachen. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, ich fühle mich besser, aber da weiß ich nicht so richtig, ob das jetzt wirklich war oder nicht. Ich kann es nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, es funktioniert. Und ich persönlich versuche das tatsächlich auch. Es gibt auch so die Aussage, Regenbogen auf dem Teller, das heißt also auch Pflanzen, also eine lila, eine orange, eine gelb, eine grün und rot. Warum? Weil das bedeutet auch, dass andere Stoffe da drin sind und je ausgewogener, desto besser.
Frau Schaud, ich komme aber nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Sind das nur Zyklusschwankungen oder sind das schon die Wechseljahre?
Ja, also die Übergänge sind fließend und ich glaube, man kann es nicht immer sagen und ich würde wirklich nochmal sagen, also in dem Moment, wo der Zyklus kontinuierlich irregulär wird, also oder nicht mehr ganz uhrwerkmäßig und entsprechende Symptome da sind, also auch so ein Potpourri an Symptomen, dann würde ich mir vorstellen können, dass es beginnende Wechseljahre sind. Und dann ist es natürlich auch schwierig, was mache ich? Versuche ich es jetzt mit Phytohormonen? Versuche ich das mit Achtsamkeitstraining? Das haben wir ja auch schon lange besprochen. Das Achtsamkeitstraining finde ich wirklich eine gute Variante in diesem Zusammenhang mit mehr Bewegung, ausgewogener Ernährung. Ich glaube, das ist sicherlich eine Phase, wo Frauen mal darauf achten sollten, auf eine Optimierung ihres Lebensstils. Und damit kann man sicher schon einiges erreichen. Und in dem Moment, wo der Leidensdruck zu hoch wird und man den Eindruck hat, die Schwankungen der Hormone machen die meisten Probleme, dann kommt tatsächlich doch der Punkt, wo man sagt, Zyklus unterdrücken. Und das geht eben nicht mit bioidentischem Progesteron, das geht nur mit einer gestagenfreien Pille oder einer Kombipille. Ist eben so. Wir können es ja nicht ändern.
Ja, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann das auch mal eine Phase, ein bisschen Kuddelmuddel geben, dann geht es wieder eine Weile ganz gut.
Genau.
Hilft eigentlich, so ein Zyklustagebuch zu führen? Also wenn ich zu Ihnen käme und sage, irgendwie ist alles ein bisschen komisch und anders, würde Ihnen das helfen, da reinzugucken?
Ja,
okay.
Ja, unbedingt. Ich gebe das sogar manchen Frauen. Also es gibt schon länger dafür validierte Fragebögen fürs PMDS oder PMS, die kann man sich im Internet runterladen. Und selbst wenn ich nicht den Eindruck habe, dass es jetzt ein PMS oder PMDS ist, aber wenn Frauen mir sagen, ich habe bestimmte Beschwerden in besonderen Zyklusphasen, dann gebe ich denen tatsächlich so ein Protokoll mit. Da können die dann Tag für Tag ihre Symptome notieren. Auch da geht auch daraus hervor, ist es ein bisschen, ist es doller, ist es ganz schlimm. Das heißt, die können das auch raten, wie stark beschäftigt mich das. Und dann gucke ich mir das an und dann gucke ich auch, gibt es einen Zykluszusammenhang und versuche das zu objektivieren. Das finde ich total hilfreich. Mhm.
Und da könnten Sie dann sehen, sozusagen, was vielleicht die mögliche Ursache ist der Beschwerden.
Die Ursache kann ich nicht sehen. Nein, das kann ich natürlich nicht sehen. Ich kann nur gucken, was passiert, wann, wo im Zyklus und kann dann hypothetisch aufstellen, das hat was mit den Hormonen zu tun. Das ist natürlich schwierig bei Frauen, die einen ganz unregelmäßigen Zyklus haben, weil da weiß ich ja nicht, was so richtig dahinter liegt, ist hormonell. Bei Frauen, die einen einigermaßen regelmäßigen Zyklus haben, da sieht man zum Beispiel bei den Frauen mit einem PMDS, dass in der ersten Zyklushälfte keine Stimmungsschwankungen sind und plötzlich ab Zyklusmitte sieht man dann richtig so eine Wolke an heftigen Psychobeschwerden. Mhm. Ja, Aggression, Ängste, Depression, Weinerlichkeit und so weiter. Da kann man das richtig gut sehen. Das sind aber nicht unbedingt die Frauen, die schon in den Wechseljahren sind, denn das sind ja die, die noch einen Eisprung haben. Wissen Sie, wenn wir darüber sprechen, wann geht es los? Es gibt ja auch das Phänomen der vorzeitigen Wechseljahre. Und auch da ist es so, dass Frauen, die schon per Definition diese vorzeitigen Wechseljahre haben, das nennt man POI, also Premature Ovarialinsuffizienz, die kriegen dann manchmal noch ein Kind. Ich habe jetzt 3 Patienten gesehen, weil wir ja diese Studie machen mit dem Jungen Forum der DMG zu genau diesem Phänomen. Und ich hatte jetzt tatsächlich, es waren 2 Patientinnen, wo die Diagnose mit Mitte 20 gestellt wurde, vorzeitige Wechseljahre, ohne dass man eine Ursache gefunden hat. Und die haben dann beide noch 2 Kinder gekriegt. Was ich ganz toll fand. Das heißt nämlich, dass da doch so eine gewisse Regenerationsfähigkeit ist. Nicht, dass die Eizellen sich regenerieren, die sind hin, aber vielleicht gelingt es dem Körper, aus diesen noch schlummernden Eizellen welche doch noch zu aktivieren. Die sind natürlich dann bei einer 25-Jährigen auch noch besser von der Qualität her, die Eizellen. Die sind halt erst 25 Jahre alt und nicht 40. Aber das ist auch, daran sieht man, dass es da fließende Übergänge gibt.
Aber haben die Frauen irgendwas bekommen, um das irgendwie zu fördern?
Nee. Nein.
Spontan.
Zufall.
Spontan schwanger
spontan
geworden.
Mhm.
Diese vorzeitigen Wechseljahre, ich möchte da nochmal drauf kommen, weil Sie da auch immer sagen, das ist mega wichtig, dass es erkannt wird, weil die Frauen müssen behandelt werden.
Die müssen behandelt werden. Und jetzt die 2 Frauen, die ich gerade beschrieben habe, da war das eben so, dass sich irgendwie der Zyklus nochmal vorübergehend eingeregelt hat. Die vorzeitigen Wechseljahre sind klar definiert. Das muss vor dem 40. Lebensjahr auftreten und es muss mindestens 4 Monate eine entweder Amenorrhoe, also keine Blutung oder ganz seltene Blutung sein. Und dieses FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon aus der Hirnanhangdrüse, muss 2-mal im Abstand von mindestens 4 Wochen über 25 liegen. Aber über 25 heißt nicht, dass schon gar nichts mehr los ist. Also wenn ich jemand sehe mit einem FSH von 25 oder 30, weiß ich, ein bisschen was ist da noch im Eierstock. Aber man spricht dann per Definition von vorzeitigen Wechseljahren. Die Verläufe sind sehr unterschiedlich. Es gibt welche, da ist dann einfach gar nichts mehr los. Die haben kontinuierlich ein FSH von 70, 80, 100 und ein ganz niedriges Östrogen. Das sind die Frauen, die unbedingt behandelt werden müssen. Wenn die nicht behandelt werden, haben die ein signifikant höheres Risiko für eine Osteoporose, für eine Demenz, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Das heißt, da ist es total wichtig, dass die entsprechend mit Östrogenen und einem Gelbkörperhormon behandelt werden. Bei denen, wo das nicht so schlagartig geht, sondern wo sich dann vielleicht nochmal so ein Zyklus entwickelt, muss man das aber trotzdem engmaschig beobachten und darf nicht den Zeitpunkt verpassen, dass gar keine Hormone mehr da sind. Die muss man ersetzen. Da sind auch alle Experten und Leitlinien weltweit sich ein, nicht, dass wenn Frauen vor dem 40. Lebensjahr in den Östrogenmangel rutschen, müssen die behandelt werden.
Und wir haben da zwar schon mal drüber gesprochen, ich frage es trotzdem nochmal, sind das dann bioidentische Hormone oder geben Sie dann auch gern die Kombipille?
Das kommt tatsächlich drauf an, wie viel der Eierstock noch macht. Also wenn der noch was macht und die Frau zum Beispiel kein Kind haben will, also der Kinderwunsch vielleicht schon abgeschlossen ist, dann geben wir tatsächlich irgendwie eine Antibabypille, auch im Sinne der Verhütung. Wenn die Frau noch so sagt, naja, also ich habe auch so Frauen, die sagen, ich habe schon zwei Kinder, aber ich hätte jetzt nichts gegen ein drittes, dann wissen wir zum Beispiel, dass wenn diese Frauen das Gelbkörperhormon immer nur 14 Tage im Monat nehmen, und also zwei Wochen Östrogen und Gelbkörperhormon, das ist so ein bisschen, wie es im normalen Zyklus ist, dass die gar nicht so eine, also andersrum gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die eine hohe Chance haben, schwanger zu werden, aber es ist theoretisch möglich, dass die dann noch schwanger werden. Die Schwangerschaften, die in solchen Situationen beschrieben werden, sind oft in solchen Zyklen mit einer zyklischen Gelbkörperhormongabe. Wir geben da schon eher bioidentische Hormone, also Östrogen, also das 17-Beta-Östradiol und dann das Progesteron oder Dydrogesteron. Zyklisch oder durchgehend, aber das kommt wirklich auf den Fall an. Also es gibt auch da Fälle, wo wir Kombipillen nehmen.
Weil Sie ja mal gesagt haben, das Östrogen muss schon gut hochdosiert sein, also nicht zu wenig dieser Zeit.
Ja. Ja, und ist vielleicht nochmal wichtig, bei den Wechseljahren selber, da wollen wir eigentlich nicht zwingend einen bestimmten Spiegel erreichen. Da wollen wir nur erreichen, dass die Frauen glücklich sind und dass es denen gut geht. Also das heißt, wir titrieren die Dosis eigentlich vor allen Dingen an der Befindlichkeit. Während bei diesen Frauen mit vorzeitigen Wechseljahren wollen wir tatsächlich einen Östrogenspiegel haben, der in etwa im Mittel dem entspricht, den junge, gesunde Frauen im Mittel im Zyklus haben. Ich sage jetzt mal eine Hausnummer 80 bis 100 Pikogramm pro Milliliter. Das wäre so ideal. Das darf man jetzt auch nicht religiös verfolgen, sagen, oh mein Gott, der Spiegel ist 75, ist zu wenig. Also das nicht, aber so tendenziell in dieser Größenordnung. Das heißt, wir gleichen bei denen einen unnatürlichen Östrogenmangel aus, während wir bei den Frauen in den, jetzt sagen wir mal bei der 50-Jährigen, da, wenn man so will, ist ja dieser Östrogenmangel ein natürlicher Prozess, aber da wollen wir Beschwerden behandeln.
Sie haben gesagt, da sind sich eigentlich alle Leitlinien einig und trotzdem schreiben mir Frauen, die vor 20 Jahren zum Beispiel vorzeitige Wechseljahre hatten und jetzt erst sagt der Arzt, na, ich gebe Ihnen mal Hormone. Blöd, ne?
Da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen. Aber ich meine, gut, da ist auch viel Aufklärungsarbeit da gewesen. Also ich glaube, dass gerade das Thema vorzeitige Wechseljahre in den letzten Jahren zumindest in den Fachkreisen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das finde ich auch gut. Und ich sehe auch immer mal wieder Frauen, die keine Hormone bekommen haben. Ist so. Finde ich traurig, aber es ist so.
Aber man kann dann auch nach 20 Jahren nicht anfangen, oder, mit der Hormontherapie?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde jetzt nicht mit 50, wenn die mit 30 das hatte und mit 50 zu mir kommt, dann würde ich nicht unbedingt anfangen. Aber wenn die zum Beispiel eine schlechte Knochendichte hat und schon eine Osteoporose, kann man das diskutieren. Auch da Einzelfallentscheidung. Wenn sie 40 ist, würde ich noch anfangen.
Okay, weil es geht da immer um den Zustand der Gefäße, ne? Das ist immer so ein bisschen das heikle Thema.
Das ist ein bisschen das heikle Thema, aber es ist jetzt nicht so, dass, also wir haben immer Angst, dass wir ein Gefäßereignis auslösen könnten mit der Einleitung einer Hormontherapie. Und es ist jetzt so, wenn die 10 Jahre kein Östrogen hat, wird sie wahrscheinlich für ihre Gefäße nicht mehr profitieren, aber sie profitiert für die Befindlichkeit, für den Knochen. Also sie hat schon noch ein paar Bereiche, wo sie profitiert. Das heißt, wenn wir sagen, 10 Jahre ohne Hormone, dann heißt es nicht, dass ich nichts geben darf, sondern es ist nur so, dass ich aufpassen muss, dass die Gefäße nicht sehr gestört sind oder dass da schon ein Ereignis passieren könnte. Und es ist aber schon so, dass ich noch helfen kann gegen Beschwerden und gegen den Knochen. Der Knochen, der kann auch nach 10 Jahren noch profitieren von der Östrogengabe.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge 1 von Staffel 4. Die Frage, sind das nur Zyklusschwankungen oder sind das schon die Wechseljahre? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Die Antwort ist nicht so einfach. Und ich kann nur alle jüngeren Frauen trösten. Das heißt nicht, wenn man mit Mitte 30 auf einmal Migräne kriegt und ein bisschen PMS, dass man dann zeitig in die Wechseljahre kommt. Ich bin jetzt 56 und immer noch perimenopausal.
Ja, das ist gut, Frau Simon. Genau. Ja, das ist gut.
Also dieses Kuddelmuddel, ich kenne das auch. Aber ja, Frau Schaudig, vielen Dank für die Antworten, fürs laute Nachdenken auch manchmal. Und Frau Schaudig, wir haben ja versprochen, wir haben noch eine Neuigkeit, denn wir haben sozusagen Nachwuchs bekommen. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben.
Ja, das finde ich toll. Das freut mich auch sehr.
Und dieses Buch ist mittlerweile auch auf dem Markt, ist käuflich zu erwerben. Und es heißt Hot Stuff, Wechseljahre Wissen to Go. Und Frau Schaudig und ich haben versucht, alles Wissen aus unserem Podcast und natürlich aus dem Wissen, was Frau Schaudig über die vielen Jahrzehnte angesammelt hat, in dieses Buch sehr kompakt und verständlich reinzupacken.
Ja, freut mich sehr, dass wir das geschafft haben, Frau Simonsen. Ich hoffe, es hilft.
Genau, ich hoffe, es hilft euch. Und da kann man ja immer noch mal gut nachlesen, noch mal nachblättern. Das ist vielleicht auch manchmal einfacher als so ein Podcast, wo das gesprochene Wort doch relativ schnell weg ist. Frau Schaudig, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge und schönen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Simonsen. Also, tschüss bis zum nächsten
tschüss.
Mal. Ja.
In dieser Folge ging es um die jüngeren Frauen. Das nächste Mal wollen wir uns den Frauen in der Postmenopause widmen, wenn die letzte Blutung dann schon ein Jahr hinter uns liegt. Denn leider ist der dann eintretende natürliche Mangel an Östrogen bei vielen Frauen auch eine Art Brandbeschleuniger für Erkrankungen wie Bluthochdruck, Osteoporose oder Diabetes. Selbst Frauen, die problemlos durch die Perimenopause gekommen sind, müssen dann in der Postmenopause bestimmte gesundheitliche Risiken im Blick behalten. Wir Frauen werden zwar statistisch gesehen immer noch älter als unsere Männer, aber wir haben weniger gesunde Jahre. Und auch hier macht eben Wissen den Unterschied. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, lasst gern ein paar Sterne für uns da und erzählt es fleißig weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns auch weiterhin gern euer Feedback schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Unseren Podcast Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.